Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Doppelkopf heute mit dem Landschaftsarchitekten Markus Knöchtel am Tisch. Gastgeber im Studio ist Manfred E. Schuchmann. Als Landschaftsarchitekt, Herr Knöchtel, gehören Sie zu einer einigermaßen exotischen Spezies. Wie viele von Ihnen gibt es in Deutschland, so Pi mal Daumen?
10.000 in etwa.
Und die haben alle Arbeit?
Ja, sie haben alle Arbeit. Sie arbeiten aber oftmals in sehr kleinen Büros. Also mit dem Computer sind ganz kleine Büros, Einmannbetriebe möglich geworden. Und das ist keine schöne Entwicklung. Die armen Kerle müssen immer allein arbeiten.
Wir stellen uns den Beruf des Landschaftsgestalters und des Landschaftsarchitekten, des Gartenkünstlers als eine ganz schöpferische Tätigkeit vor und als eine ungemein soziale zugleich. Denn es ist ja so, dass ein großer Teil ihrer Gestaltung uns allen zugutekommt, der Allgemeinheit, der Gesellschaft. Jetzt möchte ich wissen, Herr Knöchtel, wie kreativ ist der Arbeitstag des Landschaftsarchitekten Markus Knöchtel? Schildern Sie uns doch bitte mit ganz wenigen Strichen einen völlig normalen, durchschnittlichen Arbeitstag in Ihrem Kasseler oder in Ihrem Düsseldorfer Büro. Wie sieht der aus?
Kreativ, Sie haben recht. Ich habe natürlich auch als Geschäftsführer und als freischaffender Landschaftsarchitekt eine wirklich herausgehobene Position. Ich arbeite mit vielen Leuten zusammen. Ich habe 3, 4, 5 Projekte gleichzeitig am Laufen. Und stellen Sie sich ein bisschen vor wie ein Zahnarzt mit 5 Sprechzimmern. Also das heißt, ich muss mit Mitarbeitern über 5 Projekte und 5 Ideen gleichzeitig sprechen. Wir wollen die in allen Stadien wirklich immer auf den Boden bringen. Das heißt, wir wollen die Pflanzen pflanzen, wir wollen das Pflaster pflastern. Wir müssen zwischendrin die Ideen dafür machen, wir müssen sehr viel technisch abstimmen. Und natürlich, wir leben in Deutschland, natürlich auch mit den Behörden uns abstimmen, dass das hinterher auch alles recht in Ordnung hat.
Was wäre denn ein nicht gewöhnliches Projekt? Und was wäre ein gewöhnliches?
Na, schauen Sie, wir haben ganz normale Anlagen für eine Hauptverwaltung gebaut, für eine Bank, und die will einfach eine ordentliche Einfahrt haben. Das muss über eine Tiefgarage drüber gehen und dann sollen auch Gräser in Höfen gepflanzt werden, damit die Leute draußen sitzen können. Das ist eine ganz gewöhnliche Anlage, natürlich repräsentativ, schön, technisch anspruchsvoll. Aber zum Beispiel haben wir hier in Frankfurt zum Beispiel den ehemaligen Flughafen, einen Militärflughafen, umgewandelt. Und das war ziemlich außergewöhnlich. Und das, was rauskam, noch mehr. Also wir mussten einfach sehr viel überlegen, wie kann man mit so einem Monster von technischer Infrastruktur in der heutigen Zeit umgehen.
Würde ich später gerne noch mal ganz detailliert drauf eingehen, auf den ehemaligen Hubschrauberlandeplatz der Amerikaner in Frankfurt-Bonnemees. Das hat ja auch einen Preis gewonnen, diese Gestaltung, und wird von der Bevölkerung sehr angenommen. Reden wir gleich drüber. Also wir haben eine ungewöhnliche, wir haben eine gewöhnliche Aufgabe. Die kreative Arbeit besteht darin, wie ein Zahnarzt zwischen 5 Zeichentischen und Computern hin und her zu flitzen.
Ja, das ist mein täglicher Arbeitstag und das ist ein sehr erfüllender Arbeitstag. Da muss ich sagen, ich habe es mit meinen Kollegen zu tun, ich habe es mit den Kunden zu tun, ich habe mit vielen Gesprächen zu tun, also ich rede sehr viel.
Sie sind viel draußen vor Ort?
Ich bin auch draußen vor Ort, weil ich muss mir natürlich immer anschauen, wo ist das? Ich muss einen Eindruck haben von dem Ort und der wird sozusagen in meinem Kopf abgebildet, damit ich dann das Neue oder was, worauf wir gefragt sind, einbauen kann. Also ich bin gerne draußen, ich spreche gerne mit den Leuten, ich gucke mir gerne die Landschaft an, ich gucke mir die Gärten an. Also das ist ganz wichtig.
Ich erinnere mich eines schon lange zurückliegenden Gespräches mit einem älteren Kollegen von Ihnen und das ist mir im Gedächtnis haften geblieben. Das ist nämlich ganz witzig. Der sagte, als junger Landschaftsarchitekt habe er manchmal das Gefühl gehabt, er könne lieber Gott spielen. Und da, wo Tal ist, solle Berg werden. Wo Berg ist, wird Tal. Ganz nach seiner Vorstellung gestaltet er die Erde neu oder jedenfalls so eine kleine Parzelle des Globus. Sind Landschaftsarchitekten eigentlich im Allgemeinen anfällig für Allmachtsfantasien?
Natürlich sind sie das. Das ist wie jeder andere Mensch auch. Aber mittlerweile haben wir es natürlich auch viel mehr mit menschlichen Problemen zu tun und mit menschlichen Wünschen. Also es steht nicht mehr für meine Arbeit nicht mehr so sehr im Vordergrund, wo ist Berg und Tal. Das Design haben wir sehr, sehr viel durchprobiert. Heute sind, glaube ich, die Probleme anders gelagert. Also heute würde ich meine Fantasien anders ausleben.
Wie sind die Probleme heute?
Wir müssen uns heute mehr Gedanken machen über die Natur an sich. Es gab Zeiten, da war die Natur sozusagen überhaupt keine Frage, denn sie war da, die klopfte andauernd an die Tür. Wir konnten auch schnell raus, aber heute ist Natur eine Frage wert. Also das ist ganz wichtig. Also wie kriegen wir den Naturzugang? Also wie kommen wir wirklich zu den Beobachtungen, dass etwas wächst, dass etwas sich entwickelt, dass sich etwas verändert und nicht immer gleich bleibt?
Dass es Jahreszeiten gibt?
Dass es Jahreszeiten gibt und nicht nur Schnupfen. Also die man dann mit irgendwelchen Medikamenten bekämpfen kann. Also
Sie müssen sich wahrscheinlich auch ganz verschiedene Nutzungsansprüchen stellen und manchmal müssen Sie ganz verschiedene Nutzungsansprüche auf demselben kleinen Stück Erde vereinbaren.
Dann wird es interessant und das macht Spaß.
Quadratur also, des Kreises.
Ja, je komplexer, desto reicher wird es und deswegen desto mehr kann man sozusagen wirklich aus der Anlage herausholen und desto interessanter wird es für die Menschen, die sich dort treffen können. Denn ein Park, der nur von einer Bevölkerungsgruppe angenommen wird, das ist sozusagen ein langweiliger Park. Interessant wird es, wenn ich verschiedenste Nutzungsansprüche in einen Park sich treffen und dort eben wirklich was rausbauen, das für viele Menschen und ganz unterschiedliche Ideen von Leben, von Naturbetrachtung gut ist.
Also welche Ansprüche könnten das sein? Zum Beispiel einfach auf der Wiese zu liegen und Sonne zu baden oder Fußball zu spielen oder grillen zu können oder Kinder spielen zu lassen oder schöne Beete anzugucken?
Heutzutage wird es interessant, wenn wir darüber nachdenken, nicht nur an Konsum zu denken, sondern an Gartenkonsum, wie man ins Theater reingeht. Also ich bezahle 35 Euro, gehe ins Theater, kriege ein tolles Stück geboten oder auch ein blödes Stück, je nachdem. Und bis jetzt haben wir unsere Parks so genutzt. Das heißt, wir gehen in ein Stückchen Gartentheater, das der Gartenarchitekt sich ausgedacht hat. Das kann heute nicht mehr so fruchten, denn Sie müssen ja verstehen, dass ein Theaterstück auch nur für eine bestimmte Bevölkerungsschicht und Bildungsschicht interessant ist. Die Parks müssen aber für ganz viele Menschen interessant sein. Das heißt, ich kann nicht davon ausgehen, dass jemand ein Buch gelesen hat, sondern ich gehe von ganz verschiedenen Büchern aus, ganz verschiedenen Ethnien. Und das muss ich alles übereinander kriegen. Und deswegen ist es interessanter, eben nicht konsumtiv zu denken, sondern die Leute in die Aktion reinzubringen. Das heißt, was wollt ihr denn tun? Diese Frage offen zu lassen, dass die Leute sie selbst beantworten lassen. Nicht zu sagen, spiel da Fußball und geh da mit deinem Kind spazieren und setz dich dorthin, sondern zu sagen, was willst du eigentlich machen? Diese Frage, wenn die Leute sich das beantworten können, habe ich auch viel weniger Vandalismus. Also wenn ich sie nicht zwinge, ein schönes Rosenbeet anzugucken, wo sie gar nichts wollen. Sie haben ganz andere Lebensfragen, als sich ein schönes Rosenbeet oder eine Wiese anzugucken. Die wollen völlig andere Sachen. Sie wollen skaten, aber und wenn sie das nicht finden, dann machen sie es kaputt. Die Rosenbeete zum Beispiel. Also solche Zusammenhänge sind sehr interessant. Also wir müssen viel mehr darauf achten, dass die Leute eben nicht etwas vorgesetzt bekommen, sondern das etwas selbst machen können.
Reden Sie vorher mit den Anwohnern, mit der Bevölkerung? Gibt es so etwas? Oder versuchen Sie, sich in die hineinzudenken und dann eine Lösung zu präsentieren?
Unser Berufsstand ist bis jetzt noch so, dass wir immer unseren Endnutzer antizipieren. Das heißt, wir denken uns ihn aus.
Wir aber, sind Sie sozusagen, reden, aber Sie reden nicht mit ihm.
Wir sind, das war der Kollege, der vor 20 Jahren von Ihnen das Gespräch geführt hat, der sagte, ich mache da Berg und Tal. Das heißt, er ist der Gott. Und das ist bis heute immer noch so. Aber damit fallen wir auf die Nase. Denn wenn wir nicht mit den Leuten reden, wissen wir nicht, wo sie sind. Und das heutzutage müssen wir viel mehr Leute mit denen reden. Wir müssen immer mehr schauen, wo sind die Leute eigentlich. Wenn die heute einen Knopf im Ohr haben, dann weiß ich nicht mehr, wo die sind. Wenn ich heute nicht mehr weiß, wie die Leute laufen können, dann gehen die nicht mehr an den Park. Die älteren Menschen, die gehen nicht mehr an den Main. Das heißt also, die Stadt Frankfurt verliert für diesen alten, älteren Menschen die Kernaussage. Frankfurt am Main. Plötzlich ist es einfach nur irgendwo. Das heißt also, Landschaften verschwinden, Landschaften kommen hinzu. Und wir müssen uns sehr genau gucken, was passiert da eigentlich? Wo sind die Leute? Denn das sind die Träger der Landschaft. Frankfurt ist am Main, nicht weil irgendwelche Häuser am Main stehen, sondern weil die Menschen hier am Main wohnen und weil sie das lieben und weil sie da hingehen, weil sie dann da ihren Apfelwein trinken. Deswegen ist Frankfurt am Main. Und nicht einfach, weil wir, und das geht verloren. Wenn ich einen Knopf im Ohr habe, dann weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Da könnte ich auch in New York sein oder in der Bronx. Das ist völlig egal. Und wenn ich zu alt bin oder wenn ich nicht mich bewegen kann oder will, dann bin ich auch nicht mehr in Frankfurt am Main, sondern dann bin ich irgendwo. Und dieses Irgendwo müssen wir auffangen. Und diese Menschen, die irgendwo sind, mit denen müssen wir sprechen, die müssen wir besuchen. Und dann kriegen wir sie hin. Das ist sozusagen Integration.
Also wenn Sie in einem schönen Wochenende am Mainufer spazieren gehen, vom Nizza bis zum Osthafen, dann sehen Sie allerdings, dass die Mainanlagen erstens mal zum Teil wirklich wieder in einigermaßen guten Zustand gebracht worden sind. und zweitens mal tatsächlich sehr angenommen werden von der Bevölkerung.
Das ist auch gut so. Das ist super. Also das ist auch das Tollste, was hier in Frankfurt passiert ist seit langem, dass man wirklich den Main von ganz im Westen bis ganz im Osten geht. Uns geht ja noch weiter. Also dass er dann irgendwann sicherlich in Hanau endet, dass das also einfach diese regionale Zusammengehörigkeit der Stadtteile, also von Frankfurt ganz bis nach Hanau raus, dann wird es interessant. Und das ist schon schön, klar.
Markus Knücht, Landschaftsarchitekt und nebenher, sage ich mal, im Bund Deutscher Landschaftsarchitekten der Fachsprecher für Garten, Kunst und Kultur. Darf ich voraussetzen, Herr Knüchtel, dass Sie einen eigenen Garten besitzen? Und falls ja, wie sieht der aus?
Ich habe keinen eigenen Garten.
Das darf doch nicht wahr sein.
Nein, nein. Ich habe es sein gelassen. Ich bin ein sehr mobiler Mensch und außerdem in der zweiten Lebenshälfte. Das heißt also, ich habe meine Scheidung durch, meine Kinder sind erwachsen und ich erfreue mich eines Lebens ohne Garten. Dafür habe ich natürlich sehr viel mit Gärten zu tun. Mhm. Und wenn ich einen hätte, das hat mich schon mal ein Journalist gefragt, wie würde er aussehen? Ich würde heute ein kleines Birkenwäldchen pflanzen. Ich brauche einen Garten, der nicht mich braucht, sondern ich möchte den Garten brauchen. Das heißt, ich möchte nicht den ganzen Tag pflegen, sondern der soll selber wachsen. Und dann würde ich mir sicherlich einen kleinen Platz auslichten und dort im lichten Schatten von Birken sitzen und Musik hören.
Warum Birken?
Die wachsen von alleine.
Und sie sind schön, sie verändern sich sehr im Jahr.
Ja, das. Aber es geht immer darum, was tue ich mit einem Garten? Also für mich ist das wichtig, möchte ich pflegen, möchte ich mich bücken, möchte ich mich ernten, möchte ich das machen? Das ist das Wichtige. So entstehen Gärten. Und ich bin weniger der Gestalter, sondern der Gestalter der Handlungen. Also als ich studiert habe, hat mal damals der Professor gesagt, das unsichtbare Design eines Gartens ist das, möchte ich den Garten benutzen als derjenige, der eine Blume pflanzt, der eine Möhre erntet, der die Tomate liebt und sie ausgeizt, also das heißt immer die kleinen Zwecklein rausholt, der sich mit seinen Freunden über Gladiolen unterhält. Möchte ich das tun? Es geht mir weniger um die Blütenfarbe, um die Hügel, sondern mit den Leuten zu reden, was möchtest du mit deinem Garten machen? Also ich bin Gärtner, dieser Gärtner, der interessiert mich. Weniger der Garten, das ist dann hinterher Sache für irgendwelche Fotomagazine.
Aber Gärtner sind Sie auf keinen Fall.
Ich bin von Gärtner aus Leidenschaft. Aber ich bin eben nicht selbst praktizierender, sondern planender Gärtner, beratender Gärtner.
Keine Möhren, keine Tomaten, keine Gladiolen.
Ich liebe es, zum Bauern rauszufahren.
Gut.
Dann das Gespräch mit dem Bauern zu haben. Also es gibt hier in Stierstedt gibt's einen ganz tollen Äppelweinmann. Da fahre ich gerne hin. Ich möchte mir den Wein irgendwo kaufen, wo ich weiß, wie er hergestellt wird. Dann weiß ich auch, wie die Landschaft aussieht. Und dann die Menschen zu treffen und mit dem dann drüber zu reden und über seine Spezialität. Und das ist wirklich ein Genuss. Und so kann man Landschaft genießen und so ähnlich kann man auch Gärten genießen. Also über das, was in diesen Gärten passiert, mit den Menschen zu reden, da drin zu sein, selbstverständlich.
Wenn ich jetzt mal, wie soll man sagen, das auf ein Wort runterbrechen möchte, was ich von Ihnen gehört habe, sind Sie auch so eine Art von Sozialgärtner oder Sozialdesigner? Kann man das sagen?
Im weitesten Sinne, wenn es sozial-menschlich ist, ja. Also es geht mir darum, den Menschen mit der Natur, mit dem Garten, mit der Landschaft zusammenzubringen und nach den Möglichkeiten zu suchen, wie verstehen die beiden sich? Wie versteht die Natur sich mit dem Menschen? Ich möchte auf keinen Fall immer nur sagen, dass wir Ausgleichsmaßnahmen haben, wo der Mensch nicht hin darf. Das erlebe ich ganz oft, dass also mir ein Naturschützer sagt, ja nein, da darfst du nicht hin, da müssen wir einen Zaun rummachen. Also ich möchte ein Gespräch in die Mitte der Gesellschaft holen, über Natur, die Naturnutzung. Und das heißt, ich liebe die Menschen und ich liebe den Umgang mit der Natur. Auch wenn sie manchmal Chemie draufkippen. Das ist natürlich auch grausig, aber man muss es auch mit reinnehmen als Umgang mit Natur. Man darf nicht sagen, das ist schlimm, sondern das ist auch eine menschliche Tat, aber die ist eben zu diskutieren.
Sie stellen ja ein Stück Natur überwiegend in städtische Zusammenhänge, das sehe ich richtig.
Ja.
Machen Sie innerhalb einer Stadt, wo die Natur weitgehend gewichen ist, ja, verdrängt worden ist, schaffen Sie da so ein Stück Natur erleben auch, machen Sie das möglich?
Das ist ganz wichtig, natürlich. Also ich selbst habe mir meinen Wohnort jetzt in Düsseldorf danach ausgesucht, wie schnell komme ich zum Rhein. Also ich möchte an der Originalquelle dieser Stadt wohnen und sein und leben. Und diesen Zugang, den ich für mich selbst suche, den möchte ich natürlich jedes Mal mit meinen Anlagen für die Menschen erschließen. Das heißt also, ich probiere immer wieder zu sagen, wo wohnt der Mensch, wie kommt er zur Natur, wo kommt er in den Naturraum, wie kann er ihn erleben. Das ist ganz wichtig. Und sagen wir mal, in der Stadt ist es natürlich am nötigsten. Da müssen wir am meisten über Stadt und Natur reden, denn es wird immer mehr so sein, dass fast alle Leute in der Stadt wohnen. Es gibt dann sozusagen irgendwann nur noch 20-30%, die nicht da wohnen. die auf dem Land wohnen, aber alle anderen wohnen in Stadt- oder quasi städtischen Umgebungen. Das heißt, man muss ihnen wirklich den Weg zur Zwiebel, zur Blume, zur Landschaft, zum Fluss zeigen. Man muss ihnen sagen, dass dort Vögel sind. Und das ist eine pädagogische Aufgabe. Also deswegen finde ich es, Gestaltung hat immer was mit Vermittlung zu tun. Sie wissen, in jedem Museum gibt es eine Museumsführung. Für jeden sind diese Audioführer mittlerweile etwas ganz Gewöhnliches. Klar, man geht an die Kasse und man holt sich so einen Audioführer. Und dann hört man, was Gauguin damals dachte, als er das Bild von Tahiti malte. Und ein bisschen muss Gestaltung auch so sein. Sie muss sozusagen erklären, was hier ist. Wir müssen also darüber nachdenken. Wir können nicht nur über schöne Formen nachdenken. Das ist was ganz Tolles. Aber meine Arbeit verstehe ich eher so, dass sie den Zugang erklärt, dass der Zugang sich selbst erklärt und dass man dann plötzlich dort ankommt. Das Schönste ist, wenn mir nicht jemand sagt, du hast mir einen schönen Garten gemacht, sondern sie haben mir meinen schönsten Abendsitzplatz gebaut. Das war das größte Lob, das ich von einem privaten Garten hatte. Also es geht mir nicht darum, dass der Mensch mir sagt, du hast mir schöne Blumen gemacht, eine schöne Terrasse gebaut, sondern der hat mir gesagt, dass er abends sich gerne in die Abendsonne setzt, an einer ganz kleinen Ecke im Garten. Hm. Das war super.
Sie haben ein Erlebnis geschenkt.
Ich habe ein Erlebnis geschenkt. Ich habe Zeit geschenkt. Ich habe wunderbare Zeit offensichtlich geschenkt, dass er mir das sagt.
Markus Knöchtl ist heute zu Gast im Doppelkopfgespräch in HR2 Kultur. Markus Knöchtl ist Diplom-Ingenieur und Landschaftsarchitekt mit Büros in Kassel und Düsseldorf. Nachdem wir uns, Herr Knöchtl, so mit Ihrer kreativen Tätigkeit ein bisschen auseinandergesetzt haben, eine erste kleine musikalische Pause und mal hören, was der Mensch, der sich mit Parks und Gärten und sozialen Geschenken an die Menschen beschäftigt, was er so privat hört. Welche Musik legen Sie uns zuerst auf?
Ich habe eine Musik mitgebracht, die man benutzen kann. Ich tanze Tango. Es geht mir bei dieser Musik darum, wiederum nicht so sehr um den Klang. Natürlich muss das toll klingen, aber ganz wichtig ist mir, ich möchte zu der Musik tanzen. Und in dem Sinn diese Musik, La Cumbrista.
Wir haben gehört Tango Argentino vom Trio Pantango, ausgesucht und mitgebracht von Markus Knöchtl. Der ist heute unser Doppelkopfgast in HR2 Kultur. Markus Knöchtl ist Landschaftsarchitekt. Wir haben schon ganz kurz angesprochen ein Projekt, das Sie in Frankfurt verwirklicht haben, nämlich am Nidderpark. Ich stelle es nochmal einen Augenblick zurück, weil mich interessiert was ganz anderes. Wo Sie in einem völlig fremden Kulturraum gearbeitet haben. Sie arbeiten auch in Peking, in China. Sie haben zum Olympiapark beigetragen. Wie sind Sie an diesen Auftrag gekommen?
Wir sind ein Wettbewerbsbüro. Das heißt, wir arbeiten seit Jahren, oder eigentlich seitdem mein Partner Michael Triesfeder und ich das Büro gegründet haben, als Wettbewerbsbüro. Das heißt, wir stellen uns immer wieder dem Vergleich unter Fachleuten, unter Gleichen. Und so haben wir eben auch zur Olympiade damals an dem Wettbewerb teilgenommen. Und dieses Stadion und seine Außenanlagen wurden mit dem ersten Preis gekürt. Natürlich ist das nicht reiner Landschaftsarchitekturwettbewerb, sondern das ist in diesem Falle gewesen Stadion, Außenanlagen, Zufahrten, also und das Betreiberkonzept, das war das Komplettpaket. Und das wurde mit dem ersten Preis ausgewählt.
Und das ist dieses berühmte Vogelnest von Herzog
Nein,
de Meuron?
Das natürlich nicht. Das sowas Tolles, da sind wir noch nicht. Das sind nochmal andere Ligen. Wir sind schon sehr gut, wir sind auch sehr bekannt. Aber da ist nochmal einfach einer oben drüber. Das muss
Welchen Teil der olympischen Anlagen in Peking haben Sie gestaltet?
Wir haben den Teil rund um das Handballstadion gearbeitet.
Ja. Und das steht heute noch? Und
das steht heute natürlich.
Da gibt es ein Pflegewerk, nehme ich mal an, wo die Chinesen genau danach vorgehen?
Das ist natürlich,
Sie grinsen.
Arbeiten Sie in China, arbeiten Sie mit einem Partner, der extrem interessiert an seinen Anlagen ist und extrem interessiert daran, mitzuarbeiten, selbst zu arbeiten. Das heißt, wir arbeiten zum gewissen Teil und dann übernehmen sozusagen das Gastgeberland. Und die interpretieren das natürlich auch frei. Also von daher ist das, sie arbeiten, sie machen einen Entwurf, aber dann
geben sie es aus der Hand.
Geben wir es aus der Hand. Wir haben natürlich hinterher nochmal Kontrolle drauf. Aber es ist einfach so, mit einem starken Partner muss man eben auch umgehen.
Sie sind ja nicht nur in Peking tätig, sondern Sie haben Projekte in Shanghai und in Dalian laufen. Welchen Eindruck haben Sie? Chinesische Städte sind jetzt nicht unbedingt Städte, die uns mit zeitgenössischer Schönheit bezaubern. Aber was mich immer fasziniert hat in China, ist die Liebe, die Sorgfalt, mit der gegärtnet wird. Der zum Beispiel auch Anlagen entlang der Autobahn. Also das sieht manchmal besser aus als ein deutscher Park.
Das ist natürlich so. Ganz charakteristisch ist hier die Gruppe. In China gibt es sozusagen, fast alles wird von sehr vielen Menschen gemacht, von sehr vielen Menschen genutzt. Ähnlich die Gärtnerei. Man pflanzt Sträucher extrem eng und schneidet die zu geformten Gehölzgruppen. Und das ist für unser Auge interessant, weil wir es kaum haben. Also es ist eine sehr teure Sache. Das kann man nur machen, wenn man ganz viele günstige Arbeitskräfte zur Verfügung hat. Und dann ist das natürlich für einen Europäer, der mittlerweile schon ganz anders nachdenkt über großflächige Gärtnern, ist das einfach eindrucksvoll und toll. Und natürlich fahren Sie dann auch auf diesen, wenn Sie zur Expo nach Shanghai fahren oder wenn Sie ins Olympiagelände fahren, fahren Sie natürlich auf den vorgezeigten und wirklich gepflegten Sachen. Das kennen wir auch in Europa. Wir haben Gegenden, die sind gut gepflegt, sind gerade erst gebaut und manche sind einfach dann einfach im Normalgebrauch. Und diese Anlagen, die Sie gerade schildern, das sind Anlagen, die sind einfach neu und werden gepflegt.
Ich muss aber dazu sagen, ich habe es auch in abgelegenen Provinzen gesehen, entlang Autobahnen, wo wir keine Gärtnerei erwarten.
Nee,
ja.
Nee.
Nicht, dass da Hecken in 3, 4, 5 Reihen hintereinander farblich dann auch gestaffelt im Laub und wunderbar geschnitten. Das ist natürlich ein unglaublicher Aufwand. Da ist wirklich nur billige Arbeitskraft dahinter, anders geht es nicht. Aber offensichtlich ist da auch in den Chinesen etwas anders verankert als bei uns. Ich glaube, die wollen das und die schätzen das und sie lieben es einfach.
Ja, natürlich. Es gibt natürlich das Land ist noch viel näher. Sie müssen ja wissen, dass das Land noch lange nicht so industrialisiert ist wie wir. Also hier in Europa hat man 150 Jahre Industriekultur und flächendeckende Industriekultur. Und auch die Gesamtphilosophie und Ansichten sind nicht so naturdurchdrungen wie bei den Chinesen. Also da ist man noch viel näher an dem Naturbild, Landschaftsbild dran. Selbst wenn es natürlich auch ein sehr geformtes, ein sehr überformtes Bild ist. Man darf nicht denken, dass das irgendwas natürlich sei, sondern es ist bis ins Letzte gepflegt und gehegt. Aber natürlich ein sehr starkes Verständnis.
Und jetzt kommen wir wirklich zu dem Beispiel, das wir zweimal aufgeschoben haben, nämlich den Park an der Nidda, der eigentlich ein amerikanischer Hubschrauberlandeplatz gewesen ist. Zum Ärger der Anwohner, es hat immer geknattert Tag und Nacht. Da ist eine große Landebahn, da ist viel Beton und Asphalt gewesen. Sie haben einen Park daraus gestaltet, ohne eigentlich einen Park zu machen. Im Grunde genommen kommt man in so eine Art strukturierte Wildnis. Was war die Idee, als Sie an dieses Projekt gegangen sind?
Das Interessante war, dass wir den Auftrag hatten, zu renaturieren. Eigentlich sollten alle Spuren des ehemaligen Militärflughafens weggeräumt werden. Man wollte eigentlich sagen, wir haben einen vollen ökologischen Ausgleich, das heißt, aller Beton ist weg, es ist entsiegelt, es ist wieder heil wie vorher, wie vor 80 Jahren, die Nidderaue ist wieder klasse. Und wir haben dann darüber nachgedacht, dass man sowas doch nie wiederkriegt. Eine Landebahn, das heißt ein Stückchen, ein Kilometer, 40 Meter breit, Landebahn an der Nidda im Grüngürtel drin, das kriegt man nie wieder. Wir haben sehr starke Unterstützer bei der Stadt gefunden. Aber wir mussten natürlich die nötigen Ökopunkte errechnen und erreichen. Und die waren festgesetzt, man hatte uns eine Vorgabe gegeben. Und wir mussten sehr lange rechnen und sehr viel diskutieren, dass wir sozusagen mit dem teilweise stehen lassen, dieses Flughafens, dann auch die Ökopunkte und die Ökozahlen erreichen konnten. Das haben wir getan und das ist ein Erfolg für uns.
Ist es nicht erstmal eine ganz schräge Idee zu sagen, da ist eigentlich das schöne Niddatal, die Niddaaue, und da ist dieses technische Implantat. Und das bewahren wir jetzt aber mal zu teilen. Das ist ja schon ein bisschen schräg gedacht, oder?
Es ist natürlich schräg gedacht, aber es ist natürlich auch, das eine braucht immer seinen Gegensatz. Also wenn wir nicht sozusagen diese Strecke haben, auf der wir uns bewegen können, diese für uns sehr gewohnte technische Strecke, dann können wir uns auch nicht der Natur nähern. Und gerade aus diesem Gegensatz lebt dieses Stückchen Natur. Und in diesem Gegensatz wird es auch wahrnehmbar. Und ich glaube, diesen Gegensatz zu spüren und auch den haben wir so hautnah rangebracht, das war uns wichtig, dass man diesen Gegensatz, diese Zerstörung der technischen Infrastruktur, wir haben riesige Betonteile, Platten, Bodenplatten haben wir einfach aufgebrochen, dort liegen lassen. Wir haben sie geschreddert in verschiedenen Fraktionen. Dann entwickeln sich dort verschiedene ökologische Naturgesellschaften. Das heißt also vom ganz trockenen bis zum ganz feuchten Habitat entstehen dort. Und das sozusagen einfach aus dem, in Anführungszeichen, Zivilisationsmüll, technischen Müll. Den haben wir einfach liegen lassen, haben ihn verarbeitet, haben ihn aufgearbeitet, sodass er dann anschaubar ist. Aus diesem Gegensatz entsteht plötzlich eine Naturbetrachtung. Dann erkenne ich sie. Sonst, das ist wie mit einer Brille, wenn sie immer verheiratet sind und immer eine Familie um sich herum haben, dann wissen sie gar nicht, wie jemand, der alleine ist, Liebeslieder singt, die den ganzen Tag im Radio hören. Also ihnen ist das völlig klar, dass man natürlich immer alles hat, alle Liebe, alle Freundlichkeit. Und wenn wir eben so auf so einer technischen Ruine stehen, merken wir diese Natur viel stärker. Und das ist interessant, deswegen kommen die Leute hin. Und ich habe es noch nie gesehen, dass Leute freiwillig hergehen und so in solchen Mengen und nach Fröschen suchen. Also man weiß, hier kann man Frösche finden. Also das kann man in der Nidda 2 Kilometer weiter auch, aber da geht niemand hin. Und das ist das Interessante, dass plötzlich an dieser Stelle gedacht wird, hier kann man Natur erleben. Denn 2 Kilometer weiter ist es ja genauso. Also da ist das in pur.
Ich will mal dazu beschreiben. Also Sie haben 1 Kilometer Landebahn einfach gelassen, wie sie ist. Da findet man heute die Kinder mit dem Roller, da lernen die Kleinen Fahrradfahren zum ersten Mal, da sind die Jugendlichen mit ihren Kampfsportfahrrädern machen da ihre Kunstübungen, da sind die Skater dabei, es wird richtig genutzt. Da sieht man Mütter, die auf ihren Rollerblades da laufen und schieben die Kinderwagen vor sich her. Das ist genutzt. Und dann hört das Gelände, hört die Landebahn auf und dann kommen diese aufgebrochenen Betonplatten, die sind aufgestapelt und da wächst alles Mögliche raus. Und da entwickeln sich Pionierpflanzen. Ich weiß nicht, haben Sie da was gesät oder haben Sie das einfach kommen lassen?
Wir haben gar nichts gemacht. Wir haben gesagt, es wird nichts getan, es wird nicht gepflegt, sondern wir wollten sozusagen die Natur pur sich entwickeln lassen. Und das ist ein sehr interessanter Prozess. Die Senckenberg-Gesellschaft war sehr interessiert, das Monitoring dafür zu machen, also die Beobachtung. Denn es gibt es nicht so oft, dass sozusagen Natur von Null beginnt und dass man beobachten kann, was entsteht denn aus Null, aus einem Rohboden, der garantiert seit 40 Jahren pur ist und damals wurde er aufgegraben. Also wirklich Originalsubstrate sind hier. Das ist ja sehr interessant.
Und dann kommen erstmal die Königskerzen und irgendwann kommen die Birken, ihre geliebten Birken, die sie nicht besitzen. Dann irgendwann kommen Weiden. Ja. Und so ändert sich dieser Park, der eigentlich gar kein richtiger Park ist und
sie
trotzdem einer.
Sie werden es nicht glauben. Ich war an diesem Ort. Ich besuche diesen Park am meisten. Ich habe schon sehr viele Sachen gebaut. Aber ich habe diesen Park bestimmt schon 10 Mal fotografiert. Und ich mache es mir sozusagen zum Hobby, jedes Jahr mindestens einmal dort zu sein, um sozusagen diese Entwicklung zu fotografieren. Denn normalerweise, wenn wir Parks bauen, geben wir dem Gärtner den Plan und sagen, mach das genau so und 20 Jahre lang, 100 Jahre lang so. Das nennt man dann Denkmalpflege, wenn es ein ganz toller Park ist. Beziehungsweise wir wollen dann einen ganz bestimmten Naturzustand erhalten. Und das Interessante an diesem Park ist, dass er sich entwickeln darf, dass er sich entwickeln soll. Und das ist Natur, das ist diese Entwicklung, diese Veränderung. Wenn also heute sich eine Gruppe von Jugendlichen, von Kindern dort irgendwo im Weidengebüschen einen Spielplatz gemacht hat, dann existiert er genauso lange, wie diese Jugendlichen und die Kids da sind. Wenn die weg sind, garantiert nächstes Jahr ist er zugewachsen. Das heißt, jeder kann den Park neu erfinden. Und das ist das Interessante an diesem Park, dass wir sind Designer, das sieht aber noch nicht ganz so aus wie das gewöhnte Design, was wir zur Verfügung stellen. Also wir machen Angebote. Nimm es dir, entdeck es. Und übermorgen ist jeder weg. Und der wird nicht alt dadurch, denn Natur wird nicht alt. Er wird nicht altmodisch. Der Park irgendwo anders kann altmodisch werden. Oder er wird verwahrlost. Dieser Park kann nicht verwahrlosen. Das hat also sehr viele Vorteile. Ist eine sehr zeitgemäße Art und Weise, mit Natur umzugehen, einen Park zu machen, finden wir.
Darf ich mal ganz skeptisch fragen als Journalist? Es ist natürlich auch sehr reizvoll für die Stadt Frankfurt, denn sie hat einen sehr geringen Pflegeaufwand. Da muss nicht viel Geld in Etat gestellt werden.
Das stimmt nicht. Wir haben natürlich gesprochen, was müssen wir tun. Zum einen gibt es natürlich doch schon rechte Investkosten. Das heißt, dass dieser Flughafen muss ja abgebrochen werden, muss ja umgewandelt werden. Und dann macht die Stadt Frankfurt etwas ganz, ganz Wichtiges und was ganz Tolles. Denn sie gibt nicht das Geld daran aus, Unkräuter zu zupfen und zu zeigen, schau mal, wir haben hier eine Auswahl von Pflanzen, sondern sie gibt das Geld in Bildung aus. Sie gibt das Geld für Soziales aus. Das heißt, die Hangarhallen Und die Flugzeughallen werden für grüne Klassenzimmer genutzt. Es gibt dort den Club der kleinen Aeronauten, das heißt Kids, die irgendwie Flugzeuge bauen. Es gibt Fahrradwerkstätten, es gibt verschiedenste Formen von Werkstätten. Es gibt ein Restaurant, das wird von einer sozialen Werkstatt geführt, das mittlerweile sehr gut ist, also hat einen guten Chef. Es gibt eine Ausflugsgaststätte. All das trägt dazu bei, dass sozusagen Natur, das Umfeld von Frankfurt erlernt wird, erlebt wird. Es gibt grüne Klassenzimmer, in denen die Kindergärten reinkommen. Die Schulen werden eingeladen, sowas zu besuchen. Denn hier ist das Anschauungsmaterial 1:1. Das brauchen wir nicht im Klassensaal vorzubereiten. Und das ist die Aktivität, die wichtig ist. Mir geht es weniger darum, dass es gepflegt wird, dass es in einem Zustand gehalten wird, den ich einmal als Gartendesigner festgelegt habe, sondern dass man versteht. Und dann darf es sich verändern. Also es wird Geld ausgegeben. Es wird auch nicht mal zu wenig Geld ausgegeben, sondern eher viel. Und das ist was ganz Gutes.
Wir machen mal wieder eine kleine Pause, Herr Knöchtl. Zweite Musik, Ihre Wahl. Was haben Sie uns mitgebracht?
16 Horsepower singen The Partisan. Das ist ein ganz trauriges Lied und ich finde es manchmal interessant, auch die nicht so schönen Seiten, die traurigen Seiten der Welt mit einem wirklich dicken Sound und guten Sound zu belegen, sodass man auch das gut aushalten. Das gehört auch zum Leben.
Markus Knöchtl, Landschaftsarchitekt, heute zu Gast in HR2 Kultur in Doppelkopf.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I have lost my wife and children, but I have many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper.
Cowboys, die französisch singen, Herr Knöchtl, wie kommt das?
Das ist, ursprünglich habe ich es als junger Mann von Leonard Cohen gekannt und das ist ein Lied, das mich erinnert, das ist natürlich auch politisch, es ist ein Lied aus der Resistance, aus den Anti-Bewegungen, Friedensbewegungen, ganz früher Zeit.
Hm. Haben Sie eine Affinität zu Französisch, weil Sie an der Grenze aufgewachsen sind?
Ja, klar. Also Frankreich, die Sprache mag ich.
Ja. Sie sind
Paris,
Saarbrücker.
Selbstverständlich, Saarbrücken, ja.
Markus Knöchtl ist zu Gast in HR2 Kultur in Doppelkopf. Markus Knöchtl ist Diplom-Ingenieur, Landschaftsarchitekt, Parkgestalter. Gastgeber im Studio ist heute Manfred E. Schuchmann. Wir haben gesprochen, dass für Sie das soziale Engagement bei dem Gartengestalten etwas ganz Wichtiges ist. Die Interaktion, dass Sie den Leuten Natur auch zum Gebrauch und zum Wiedererleben anbieten. Wie halten Sie es mit historischen Gärten? Es gibt wunderschöne historische Schöpfungen, die zum Teil blendend erhalten oder wieder instand gesetzt worden sind. Also Hut ab vor einigen Restaurierungen, die stattgefunden haben. Beispielsweise Seligenstadt, der Abteigarten, das haben die Hessen Schlösser und Gärten, die das in der Hand haben, ganz toll gemacht. Mhm. Ich weiß noch, wie es vorher ausgesehen hat. Und Sie können bei schönem Wetter dort, haben Sie Mühe reinzukommen, weil die Leute das lieben. Offensichtlich gibt es für Gärten und für Natur doch so eine Art Schönheitsempfinden.
Ja, natürlich gibt's das. Also das ist ja etwas, wir leben ja nicht einfach auf dem Mond, sondern wir leben ja von dem, was unsere Eltern und Voreltern und noch Älteren und Malerei uns tradiert hat. Natürlich leben wir in einem Kontinuum von Naturbetrachtung, von Gartenbetrachtung. Und deswegen finde ich es auch super wichtig, dass wir alte Gärten erhalten, dass wir sie als Teil unserer Kultur erkennen. Wofür ich bin, dass wir sozusagen die kulturelle Aktualität von diesen Gärten uns nochmal vor Augen führen. Wir müssen wissen, dass irgendwann mal Goethe ging mit einem Fürsten durch das Ilmtal. Und die haben sich über den Menschen, über die Art und Weise, wie der Mensch regiert wird, unterhalten. Und dann plötzlich entsteht irgendwann dieser wunderbare Landschaftspark in Weimar. Damals war dieser Park so etwas, wie als würde ich heute eine Anti-Atomkraft-Bewegung machen oder Stuttgart 21, wie man auch immer dazu stehen mag. Aber es ist brandaktuell. Diese Gärten waren so aktuell, das glauben Sie gar nicht. Sie waren auch politisch extrem virulent. Also, und das vermisse ich an den Gärten heute. Das heißt, wenn ich heute über...
Darf ich mal dazwischen fragen? Wieso ist ein Goethe-Garten politisch virulent gewesen?
Dieser Mann war Aufklärer. Und er spricht mit einem Feudalfürsten über das Leben und den Menschen. Das heißt, die haben sich wirklich interessiert an den Menschen, wie können wir in Zukunft leben? Das haben die sich gefragt. Wie können wir einen Staat regieren? Das haben die sich gefragt. Wie können wir diese Monarchie weiterentwickeln? Wie können wir dieses adlige Wesen weiterentwickeln? Das war ja kurz vor der Revolution. Das heißt, da war die Frage schon ganz, ganz wichtig.
Und die Gärten waren öffentlich.
Beziehungsweise ein Bürgerlicher unterhält sich mit dem Adligen. Also solche brisanten Momente sind da drin. Oder Rousseau baut für auch einen Garten. Und Rousseau ist der Grundleger unserer pädagogischen Praxis heute. Mhm. Also diese Gärten waren immer etwas ganz, ganz Wichtiges.
Jean-Jacques Rousseau, zurück zur Natur.
Genau so. Und das ist sozusagen der Vater aller Ökos. Und diese Aktualität, die wünsche ich mir. Und deswegen finde ich, sagen wir mal, ganz wichtig, dass wir uns die Konzerte anhören in solchen Gärten, dass wir solche Gärten besuchen, dass wir verstehen, was war damals da drin los. Und für unsere heutigen Parks wünsche ich mir natürlich auch diese Aktualität, dass wir sagen, wie kommt wieder die Oper wieder in den Park rein? Und 2010, also die Kulturhauptstadt hat etwas ganz, ganz Tolles gesagt. Sie hat nämlich einen ungewöhnlichen Garten erfunden. Sie hat nämlich die Autobahn A40 zu einem Garten gemacht. Plötzlich hat gesagt, kommt alle rein und bringt euer Picknick mit, bringt das mit, was euch interessiert. Und man konnte einen Tag lang auf dieser Autobahn flanieren. Man konnte sich beobachten, man konnte
Ruhrgebiet.
Sich sehen. Ruhrgebiet.
Ja. Essen, Kulturhauptstadt.
Und das ist aktuell, das ist aktuelles Leben. Und so aktuell waren diese Gärten damals auch. Aber wir gucken natürlich sozusagen, wenn wir in so einen Garten reingehen, wie gucken wir auf ein altes Gemälde? Und solche alten Gemälde müssen mit Achtung und mit wirklich viel Feingefühl restauriert werden und erhalten werden. Weil so ein Rembrandt-Gemälde da drin pfuscht nicht jeder drum, sondern das muss mit hoher Kunstfertigkeit gemacht werden. Und so betrachte ich auch diese Gärten. Es sind wirklich Meisterwerke oder sind kulturelle Werke und die sind Teil unserer Kultur und die dürfen wir nicht einfach vergammeln lassen. Das ist klar.
Wenn wir heute durch viele städtische Anlagen, Parks, Grünflächen gehen, dann müssen wir leider feststellen, sie sind auf der Schwundstufe ihrer Existenz angekommen. Da wird lieblos gegärtnert. Sie sind übernutzt, weil zu viele zu vieles von der kleinen Fläche wollen in der Stadt. Jeder benutzt es für sich. Und dann auch ohne Rücksicht auf das, was da vielleicht mal als Gesamtkonzept als Kunstwerk angelegt war. Ich erinnere mich eines Gesprächs mit Klaus von Krosigk, lange Jahre der Chef der Gartendenkmalpflege in Berlin. Das war eine Pressefahrt vom Nationalkomitee für Denkmalschutz. Und er hat uns wunderschöne Parks gezeigt aus verschiedenen Zeiten, unter anderem den kleinen Savignyplatz im Westen, nicht weit von der Kantstraße, als Stück bürgerlichen Salon des späten 19. Jahrhunderts mit originalgetreuen Kopien der Bänke und der Lampen. Und da ist gegärtnert mit einem Aufwand, wie man es gar nicht bezahlen kann. Und ich habe dann nur gedacht, mein Gott, das hat er doch bloß für die Presse gemacht. Und wenn wir weg sind, innerhalb von einer Woche ist das Ding vandalisiert. Und dann sagte er, nein, die Erfahrung ist genau gegenläufig. Je besser etwas unterhalten wird, je mehr Liebe da hineingetan wird, desto mehr wird es auch respektiert von den Leuten. Und es wird eben nicht mit Graffitis zugesprüht und es werden nicht die Papierkörbe umgetreten und die Bänke zerbrochen. Ist das Ihre Erfahrung auch, Herr Knechtl?
Wenn Gärten, wenn Außenanlagen etwas mit den Menschen zu tun haben, ja. Beispiel Savignyplatz. Selbstverständlich ist es ganz toll, gepflegte Außenanlagen zu sehen. Dann muss aber der Mensch, der das sieht, auch eine Idee davon haben, dass er etwas geschenkt bekommen hat. Dass er etwas geschenkt bekommt. Wenn der Mensch aber sozusagen als erstes Lebensgefühl hat, ich bekomme nie was geschenkt, ich bekomme gar nichts und muss mich wehren, dann ist es ziemlich nutzlos für den, mit dem durch den Savignyplatz zu gehen. Sondern dann muss man an völlig andere Orte mit dem hingehen. Wo er sich wiederfinden kann, wo er sein Geschenk abholen kann von der Welt. Und wir haben das auch schon gehabt. Wir haben in Großsiedlungen gearbeitet. Und da wurden wir auch gewarnt. Achtung, das wird alles kaputt gemacht. Wir haben dann Fotowettbewerbe gemacht und haben die Leute sich selbst fotografieren lassen. Damit haben wir Parkhäuser zugehängt mit den Plakaten. Und dann wurde gesagt, das wird sofort abgerissen. Ihr könnt das doch nicht machen. Das stimmt nicht. Die Leute haben sich wiedererkannt. Die Jugendlichen haben sich wiedergesehen. Ah, das Mädel da, das kenne ich doch. Und diese Plakate blieben hängen. Sobald der Mensch sich vorstellen kann, ich habe etwas mit meiner Umwelt zu tun, dann ist es gut. Das heißt, die Leute am Savignyplatz freuen sich darüber. Sie haben die Idee, dass sie beschenkt werden und dass es ihnen richtig geschieht, wenn sie beschenkt werden.
Ein gutbürgerlicher Salon in einer gutbürgerlichen Wohngegend.
Genau, super. Das heißt, das passt zusammen und es wird gepflegt. Und auch dann finden wir auch die Leute, die das schätzen, eher dort. Und andere
fürs Märkische Viertel und für Marzahn müssen sie ganz andere Lösungen finden.
Da müssen wir andere Lösungen finden. Wir können nicht mit derselben Blümchengärtnerei da hingehen. Das hat keinen Zweck. Das wird wirklich kaputt gemacht. Dann werden wirklich auch die Lampen zertreten und die Geländer werden abgeflext und nach Polen als Stahlpreis verkauft. Mhm. Also das passiert ja.
Können Sie diesen Wohnexperimenten der 60er, 70er Jahre, den Träumen der Moderne, die Albträume, soziale Albträume geworden sind, können Sie die denn sozial befrieden durch Landschaftsarchitektur?
Wiederum, Landschaftsarchitektur steht nie allein. Und wir können es auf jeden Fall im Konzert. Und selbstverständlich können wir es. Denn wir können immer unsere Geschichte verstehen und können immer Auswege dafür planen. Sonst, ich habe Kinder. Wenn ich meinen Kindern sagen würde, du, die Welt, die kann ich nicht ändern, die ist scheiße, dann würden meine Töchter mich angucken und sagen, Vater, bist du verrückt? Ich bin Opa. Da würde ich sagen, ich mache doch kein Kind nochmal rein. Nein, natürlich, habe ich immer die Aufgabe und ich muss mir immer zutrauen, das zu können. Und ich sage, wir können es. Natürlich schaffen wir es. Wir müssen natürlich zusammenarbeiten.
Was würden Sie so einer missglückten Großsiedlung, wie wir sie in den 70er Jahren in die Welt gesetzt haben, von der Neuen Fahr in Bremen bis Neuperlach in München, überall, es sieht ja ähnlich aus. Wie könnte das konkret aussehen, wenn Sie da was zu gärtnern hätten, was den Leuten, wie soll man sagen, ja, ich weiß gar nicht was. Was kann man denen schenken? Ein bisschen Freude im Leben, ein bisschen Identifikation, etwas, womit sie was anfangen können, auch praktisch? Ja, ja.
Dazu habe ich eine ganz tolle Geschichte. Ich habe mal eine Zeit lang Sport gemacht und mein Sporttrainer, das war ein Türke, der kam mit der ganzen Sippe darüber und wohnte dann in einer Großsiedlung. Er, Hassan, war einer der fittesten und ist dann zwischendrin, war er Hessenmeister in Taekwondo und als solcher trainiert er auch. Und dann erfuhr er irgendwann, dass ich in die Siedlung, die er mit seinen Eltern und seinem Clan bewohnte, dass ich die plane, sagte, was machst du denn da so? Und da sagte er, ich wohne da nicht mehr, weil ich bin ja erfolgreich. Ich habe ein Fitnessstudio und ich bin hessischer Meister gewesen. Das muss ich auch zeigen können. Und der ist da rausgezogen, obwohl er sagte, ich war gerne im Brückenhof. Ich mochte das gerne. Und das finde ich ist eine der Wurzeln. Der Mensch muss sozusagen sich entwickeln können. Und wenn wir eine Welt bauen, wo jede Wohnung aussieht wie die andere, wo alle Straßen gleich breit sind, wo es kein Main Road gibt, wo es keine Hauptstraße gibt, dann gibt es keine Entwicklung für den Menschen. Dann können wir uns nicht unterscheiden, dann können wir nicht sozusagen alles, was das soziale Leben ausmacht, nämlich ich bin der Bessere, ich bin der Tollere, da kriege ich meine Freundin oder ich bin erfolgreich, ich kann es zeigen, dann lohnt sich das ja gar nicht. Dann lohnt sich das ja gar nicht, sich zu produzieren, um eine süße Maus irgendwie zu fangen als Jugendlicher, wenn ich keine Möglichkeit dafür habe. Das heißt also, wir müssen eine Welt schaffen, in der Unterschiede möglich sind. Und so haben wir es dann auch gemacht. Wir haben sozusagen dieses gleiche Straßensystem haben wir gebrochen, haben gesagt, hier ist ein ungleiches, nämlich der bessere Straßenteil. Und das Interessante ist, dass die Wohnungsbaugesellschaft das auch verstanden hat. Das war natürlich immer wieder in Zusammenarbeit mit Sozialforschern, mit Architekten und uns.
Das ist ja richtig anti-egalitär.
Ja, natürlich. Das auf jeden Fall. Und dann wurde gesagt, okay, am Boulevard probieren wir es. Wir privatisieren die Wohnung. Und das Interessante ist, dass die Wohnungen verkauft wurden. Und noch mal interessanter ist es, dass die Leute aus der Siedlung diese Wohnung gekauft haben. Das heißt also, es gibt in der Siedlung selbst den Wunsch, sich das Geld anzulegen. Sie wollen gar nicht weg, die Leute. Das ist ihre Heimat. Die ist genauso schön. Und wir waren so ehrlich, immer haben gesagt, das ist eure Heimat. Und wir sind respektvoll mit der Heimat umgegangen. Also wir dürfen die 77er-Jahre-Siedlung nicht respektlos gegenübertreten. Zu sagen, was ein Mist. Wir müssen sagen, dies ist deine Heimat. Und das ist was Interessantes. Und wir machen die Heimat gut. Dann bleiben die Leute auch da. Achten sie auf ihre Heimat. Aber wenn wir sagen, das ist keine Heimat, das kann keine neue Heimat sein, ja, dann ist natürlich Blödsinn. Wie sollen wir dann respektvoll dort umgehen? Wie können wir denen dann sagen, Mensch, entwickel dich doch hier. Geh doch in die Schule. Probier doch zu lesen. Du wirst was. Du machst was draus. Also wenn ich schon hingehe und sage, das wird doch gar nie was und nicht mit Respekt da hingehe und sage, guten Tag.
Das Schlusswort hat wie immer der Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur, Markus Knüchtel, Diplom-Ingenieur, Landschaftsarchitekt aus Kassel und aus Düsseldorf. Die Schlussmusik, was haben Sie uns ausgesucht, Herr Knüchtel?
Bill Laswell, Points of Order. Bill Laswell geht einfach zwischen den Grenzen, zwischen den Musikwelten hin und her und ist ein fantastischer Bassist und sammelt immer wieder super interessante Leute um sich. Hier den japanischen Trompeter Tadashi Nori Kondo und macht ganz entspannte Musik quer durch die Genres.
Das war der Doppelkopf mit einem Gartenarchitekten zu Gast in HR2, in HR2 Kultur. Gastgeber im Studio war heute Manfred E. Schuchmann. Wir hören Bill Laswell. Thank you.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.